Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich darf euch ganz herzlich begrüßen an diesem Abend zur Bibelstunde im Namen unseres geliebten Herrn Jesus Christus. Ich freue mich sehr, dass ihr erschienen seid, trotz des vielen Schnees, das ihr hergefunden habt. Vielleicht wird der ein oder andere in den nächsten Minuten noch hier eintrudeln wegen dem Schnee. Aber ich lade euch ein, gemeinsam mit mir den Kolosserbrief aufzuschlagen. Wir wollen gemeinsam in der Auslegung dieses Briefes fortfahren. Wir sind in der letzten Bibelstunde im Kapitel 2 aus dem Kolosserbrief bis zu Vers 3 gekommen und heute wollen wir mit Gottes Hilfe die Verse 4 und 5 untersuchen und diesen Abschnitt dann auch abschließen aus Kolosser Kapitel 2, die ersten 5 Verse. Und wir werden diese Verse gemeinsam lesen und dann noch gemeinsam aufstehen, um zu beten und Gottes Segen zu erbeten. Hier schreibt Paulus: Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe, zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe, durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, mich freuend und sehend eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir beugen uns auch an diesem Abend vor dir und wir beten dich an. Du bist der Herr des Himmels und der Erde. Du sprachst und es wurde und alles gehorcht deinem Befehl. Und alles, was ist, wurde durch dich und für dich zu deiner eigenen Ehre geschaffen, Herr. Und wir loben dich, dass du dich uns offenbart hast in deinem wunderbaren, köstlichen und heiligen Wort, welches ein Licht ist für uns auf unserem Wege. Und wir kommen heute Abend wieder als Bedürftige und Lernende zu dir. Wir wollen uns zu deinen Füßen setzen, auf dich schauen, auf dich hören, von dir lernen, was du uns zu sagen hast. Denn du bist unser Meister und wir sind deine Schüler. Unterweis uns heute auf gnädige und mächtige Weise durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist, auf dass wir dich mehr und mehr erkennen und ein Leben leben können, welches dich ehrt, Herr. Öffne meinen Mund, aber öffne du unser aller Ohr und unsere aller Herzen, dass wir dich reden hören. Amen. In der letzten Bibelstunde haben wir die ersten drei Verse aus dem zweiten Kapitel ausgelegt und untersucht. Bis hierhin sind wir gekommen und heute wollen wir die Verse 4 und 5 gemeinsam anschauen. Und wir haben letzte Woche gesehen, was das Kostbarste für Gott auf dieser Erde ist, nämlich seine Gemeinde, die Braut Jesu Christi. Das ist das Wertvollste, was Gott auf dieser Erde besitzt, weil Jesus Christus, sein geliebter Sohn, auf diese Erde gekommen ist, um sein Leben zu geben für seine Braut, für seine Gemeinde. Gott hat das Kostbarste gegeben für seine Gemeinde und deswegen ist die Gemeinde auf dieser Erde auch das Kostbarste, das Wertvollste für Gott. Und wir haben gesehen, dass diese Liebe zur Gemeinde, dass das Herz Gottes im Leben und im Dienst von Paulus sich wiedergespiegelt hat. Dass wir in gewisser Weise in Paulus diesen Eifer für die Gemeinde, für den Leib Jesu Christi gesehen haben, wie er um die Gemeinde in Kolossee, aber auch um die weltweite, globale Gemeinde gerungen hat. In den Versen 1 bis 3 haben wir es ganz deutlich gesehen. In Vers 1, wie er um die Gemeinde besorgt ist, wie er um sie kämpft. Wir haben gesehen, dass er leidet innerlich, dass er sich Sorgen macht um die Gemeinde. Wieso? Weil die Gemeinde in der Gefahr stand, einer falschen Lehre anzuhängen. Vor allen Dingen wieder unter das Gesetz zu kommen. Diese falschen Lehrer lehrten das Gesetz. Und er hat ihnen in Vers 2 aufgezeigt, wie sie im Glauben gefestigt sein können. wie sie bewahrt werden vor dieser falschen Lehre, nämlich indem sie mehr und mehr in der Erkenntnis der Person und dem Werk von Jesus Christus, dem Geheimnis Gottes, wachsen und zunehmen. Und in Vers 3 hat er ganz deutlich uns aufgezeigt, dass alleine in Jesus Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis zu finden sind. Alleine in Jesus Christus bekommen wir die Weisheit zur Errettung, bekommen wir die Weisheit, ein Leben für Gott zu leben, bekommen wir die Weisheit, richtig und falsch zu unterscheiden, falsche Lehre von guten Lehren zu unterscheiden. Allein in Jesus Christus, er ist die Quelle jeder geistlichen Erkenntnis. Nun, wenn die Gemeinde das ist, was Gott am meisten liebt, wie wir gesehen haben, wie Gott um seine Gemeinde eifert, dann ist die Gemeinde automatisch das, was der Teufel am meisten hasst, nicht wahr? Die Gemeinde ist das, was der Teufel am meisten hasst. Alles, was in den Augen Gottes gut und recht und heilig und vollkommen ist, ist in den Augen des Satans ein Gräuel. Er eifert gegen das, was Gott liebt. Er kämpft gegen Gottes Plan, gegen Gottes Reich, gegen Gottes Gemeinde, gegen Gottes Ehre. Alles, was er tut, sein ganzes Ziel ist zu sein wie Gott. Und das bedeutet, alles zu zerstören, was Gott aufbaut. Nun, wenn das größte Ziel des Teufels das ist, die Gemeinde Jesu Christi zu zerstören, dann sollte dein und mein Ziel auf dieser Erde sein, seine Strategien und seine Listen, seine Absichten zu kennen, damit wir gewappnet sind in dem Kampf gegen ihn, gegen seine Tücken, gegen sein Vorgehen, gegen seine Strategien, wie er dich und mich zu Fall bringen will, wie er die Gemeinde zu Fall bringen will. Wir müssen ihn studieren, wir müssen unseren Feind kennen, damit wir seine Absichten vereiteln können. Ein englischer Theologe aus dem 17. Jahrhundert, einer von den Puritanern aus England, Thomas Brooks, geht genau darauf ein in seinem Buch Wirksame Maßnahmen gegen Satans Hinterlist. Gegen Satans Hinterlist. Und er beginnt sein Buch mit den folgenden Worten. Christus, die Schrift, unser eigenes Herz und Satans Hinterlist. Das sind die vier grundlegenden Dinge, die in erster Linie betrachtet und erforscht werden sollen. Wenn jemand das Studium von diesen von sich weist, so kann er weder hier noch in Zukunft sicher sein. Und in seinem Buch geht er dann darauf ein, welche Listen der Satan hat, um uns zu Fall zu bringen und wie wir diesen Listen widerstehen können. Wisst ihr, ein Militärführer geht in den Krieg nicht ohne seinen Feind studiert zu haben, die Strategie seines Feindes zu studiert zu haben. Zu wissen, welche Taktiken der Feind hat, zu wissen, wie er aufgestellt hat, zu wissen, wie viel Munition er hat, wie viel Truppen er hat. Jeder kluge Stratege, jeder kluge Kriegsführer macht sich vorher Gedanken und studiert seinen Feind. Wir Christen sollten dasselbe tun, denn wir stehen in einem geistlichen Kampf, sagt Paulus in Epheser 6, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Gewalten und gegen finstere Mächte. Wir sollten unseren Feind kennen. Und Paulus zeigt uns hier in gewisser Weise auf, in den Versen 4 und 5, die wir jetzt anschauen werden, dass er seinen Feind kennt und wie er gegen die Listen seines Feindes vorgeht. Und mein Ziel heute Abend ist es, genau das zu erforschen. Wie geht Satan vor? Was ist seine List, um die Gemeinde Jesu Christi anzugreifen? Und wie können wir, jeder Einzelne von uns, sein Vorhaben vereiteln? Nun, lasst uns den ersten Punkt gemeinsam anschauen. Kenne die List deines Feindes. Kenne die List deines Feindes, dem Teufel. Paulus sagt hier in Vers 4, dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Wisst ihr, eines der größten Listen des Teufels ist es, durch sanfte und überredende und kluge und schöne Worte seine Beute zu verführen, wegzulocken und umzubringen. Durch Worte, durch schöne, kluge, wohlbedachte, überredende Worte. Paulus sagt hier zu den Kolossern, dies sage ich euch, wieso? Damit niemand euch verführe. Alles, was Paulus eben gesagt hat, soll dazu dienen, dass niemand die Christen in Kolossä verführt. Dass niemand dich und mich verführt. Nun, wir können hier definitiv sagen, dass Paulus den konkreten Kontext meint, das heißt die Verse 1 bis 3, die wir letzte Woche angeschaut haben, dies sage ich euch, was haben wir gesehen? Na, dass er einen Kampf um die Gemeinde hat und dass sie alleine in Jesus Christus die vollkommene Erkenntnis finden können, um fest und standhaft zu sein im Glauben. Dies sage ich euch, aber Paulus meinte definitiv auch den Gesamtkontext von Kapitel 1. Alles eben Gesagte habe ich euch gesagt, damit niemand euch verführe. Ich will immer wieder darauf aufmerksam machen, wenn ihr eure Bibeln zu Hause lest, dann lest sie im Gesamtkontext, im unmittelbaren Kontext. Aber wenn ihr Bindewörter seht oder wenn Paulus sagt, dies sage ich aber, dann überlegt, was hat er zuvor gesagt? In dem ganzen Kapitel 1 hat Paulus die Kolosser wie ein Kompass ausgerichtet auf das Wesentliche. Auf das Wesentliche ihres Glaubens, nämlich die Person und das Werk von Jesus Christus. Zu Beginn hat er sie daran erinnert, in seinem Dankgebet, wie sie zum Glauben gekommen sind. Dann hat er weiter für sie gebetet, dass sie in der Erkenntnis Gottes wachsen und zunehmen sollen. Dann hat er sie darauf aufmerksam gemacht, wie Gott sie aus dem Reich der Finsternis in sein helles Licht gestellt hat. Wie sie Vergebung und Versöhnung in Jesus Christus erfahren haben. Und dann hat er ihnen ihren Blick auf die Person von Jesus Christus geworfen, auf den Sohn Gottes, durch den alles ins Leben gerufen wurde, der alles am Leben erhält, der das Haupt der Gemeinde ist, der Mensch wurde, um die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Und er zeigt ihnen deutlich auf, dass sie wiedergeboren wurden zu einer lebendigen und ewigen Hoffnung durch den Glauben an Jesus Christus. Dies sage ich euch, damit niemand euch verführe. Wisst ihr, das effektivste Mittel, eines der effektivsten Mittel gegen Zweifel und Anfechtung und Verführung in deinem und in meinem Leben ist es, daran zu denken, wie Gott uns errettet hat. Vor 2 Jahren, vor 1 Jahr, vor 5 Jahren, vor 20 Jahren, vor 40 Jahren. Wie war es, als Gott dein Leben verändert hat, als er in dein Leben kam, als du eine neue Schöpfung wurdest. Daran zu denken und vor allem auf den zu schauen, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Das ist, was Paulus hier tut. Er lenkt ihren Blick auf ihre Bekehrung und auf die Person, durch die sie bekehrt wurden, Jesus Christus. Dies sage ich euch, damit niemand euch verführe. Damit ihr nicht verführt werdet. Dieses Wort bedeutet betrügen. Damit euch niemand betrügt, damit euch niemand verführt. Das heißt, diese falschen Lehrer betrogen durch ihre Worte ihre Beute. Die Frage, ob die falschen Lehrer es bewusst oder unbewusst getan haben, sei mal dahingestellt. Fakt ist, dass ein falsches Evangelium die Menschen betrügt. Wie auch immer dieses Evangelium aussieht, ein falsches Evangelium verführt, betrügt, belügt die Menschen. Denken wir an die Zeugen Jehovas, beispielsweise, die von Haus zu Haus gehen, mit Menschen reden. Ich denke, viele, wenn nicht sogar die meisten von ihnen, gehen nicht von Haus zu Haus mit dem Bewusstsein, aha, ich betrüge jetzt diese Person, die gleich mit mir reden wird. Sie sind überzeugt von ihrer Lehre und deswegen gehen sie von Haus zu Haus und versuchen, die Leute zu überzeugen. Aber sie betrügen die Personen, mit denen sie reden. Ein falsches Evangelium betrügt und verführt die Menschen. Nun, wie gingen diese falschen Lehrer vor? Wie geht ein Zeuge Jehovas heute vor? Wie geht ein Johannes Hartl, ein katholischer Charismat, heutzutage vor, um dich und mich zu verführen? Als Beispiel, die falschen Lehrer, sagt Paulus, benutzten überredende Worte. Überredende Worte, überzeugende Worte, könnten wir auch übersetzen. Argumente, die logisch und nachvollziehbar sind. Seht ihr, also diese falschen Lehrer kamen nicht her, ganz öffentlich als falsche Lehrer und alle haben sie durchleuchtet und gesehen, auf die hören wir heute nicht mehr, sondern sie kamen mit listigen, überredenden logischen Argumenten und Worten. Sie könnten beispielsweise wie folgt aussehen. Wir wissen, dass die falschen Lehrer in Kolossee wieder das Gesetz lehrten, dass sie gewisse Dinge halten und sich von gewissen Dingen fernhalten sollten. Und sie könnten in gewisser Weise zu den Kolossen gekommen sein und gesagt haben, im Gesetz steht doch, dass der Sabbat dem Herrn heilig ist. Dieses Gebot wurde nirgendwo im Neuen Testament aufgehoben. Deswegen müsst ihr den Sabbat halten. Im Gesetz werden wir doch aufgefordert, bestimmte Feste zu halten, bestimmte Neumonde abzufeiern. Und Jesus hat nirgends gelehrt, dass diese Feste aufgehoben sind. Jesus hat nirgends gelehrt, dass wir nach seiner Himmelfahrt bestimmtes Fleisch essen dürfen. Es gibt immer noch bestimmte Sachen, von denen wir uns fernhalten müssen. Und übrigens reicht es nicht nur, Jesus zu kennen, sondern wir müssen auch noch durch übernatürliche, sinnliche Erlebnisse eine größere Erkenntnis bekommen. In gewisser Weise so könnten diese Lehren ausgesehen haben. Und wir merken, sie leugneten Jesus Christus nicht. Sie leugneten die Schrift nicht. Sie leugneten das Alte Testament nicht. Aber sie lehrten ein Evangelium plus Werke. Christus plus Werke. Und das ist die List und die Tücke des Teufels. Er kommt nicht offensichtlich als Verführer. Er kommt nicht offensichtlich als Teufel, sondern er kommt als Engel des Lichts. Mit wohlüberdachten Worten, mit schönen Worten, mit überzeugenden Worten. Er kommt als ein Schaf, Entschuldigung, als ein Wolf, als ein Schaf, als ein Wolf im Schafspelz und verführt seine Beute. Interessant ist, dass der Teufel oft die Worte Gottes benutzt, um seine Beute zu verführen. Denken wir nur daran, wie es mit Adam und Eva war, als der Teufel Eva verführte. Er kam und hat gefragt, hat Gott wirklich gesagt? Und wenn wir dann weiterlesen, dann formuliert Eva exakt das, was Gott ihnen befohlen hat. Ja, Gott hat gesagt, von diesem und jenem Baum dürfen wir essen, aber von diesem Baum sollen wir uns enthalten. Denn wenn wir davon essen, dann werden wir sterben. Eva hat die Worte Gottes ausgesprochen und dann hat der Teufel gesagt, aha. Wisst ihr, was Gott eigentlich gemeint hat, Eva, war, dass wenn du von der Frucht essen wirst, dann wirst du sein wie Gott. Das wollte er dir verheimlichen. Er wollte dir etwas vorenthalten. Der Teufel benutzt die Worte Gottes. Hat Gott wirklich gesagt und er verdreht sie, sodass sie logisch sind, sodass sie Sinn machen, sodass wir diesen Worten glauben. Hat Gott wirklich gesagt, als Beispiel heutzutage in unserer Gesellschaft, hat Gott wirklich gesagt, dass es nur eine Ehe zwischen Mann und Frau gibt? Nirgendwo ist doch verboten, dass auch Mann und Mann und Frau eine Ehe führen dürfen. Hat Gott wirklich gesagt? Übrigens kommt heute so, Pastoren und Pastorinnen und lehren, dass es tatsächlich erlaubt sein sollte. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass Errettung alleine durch den Glauben geschieht? Müssen wir nicht noch welche Werke dazu tun? Hat Gott wirklich gesagt, dass ohne Heiligung kein Mensch Gott sehen kann? Du kannst doch errettet sein und leben wie ein Heide. Das macht doch nichts aus. Und so kommt der Teufel mit dem Wort Gottes und sät Zweifel in das Herz der Menschen. Er kommt listig, er kommt mit überredenden Worten, mit schönen Worten, mit Worten, die vielleicht sogar Sinn machen. Und die Menschen fallen darauf rein. Oder denken wir an die Versuchung von Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, als er auf dieser Erde war. Lass uns hierzu gemeinsam die Stelle aufschlagen aus Matthäus, Kapitel 4. Es ist wichtig, es ist mir ein Anliegen, dass wir diese Stelle ganz kurz anschauen, um zu sehen, wie der Teufel vorgeht. Matthäus Kapitel 4, ab Vers 1, dort versucht der Teufel unseren Herrn Jesus Christus. Dort heißt es dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Also Jesus Christus, unser Herr, wurde von dem Heiligen Geist mit dem Ziel in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Damit er übrigens unser vollkommener Retter und Erlöser und hoher Priester sein kann. Damit er versucht wurde, wie du und ich, in allem, ohne Sünde. Und Vers 2, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Wenn du Gottes Sohn bist. Schaut mal, eins müssen wir wissen und verstehen, der Teufel verführt uns immer dann, wenn wir am schwächsten sind. Der Teufel kommt immer dann, wenn du und ich am anfälligsten und am schwächsten sind. Jesus Christus hatte 40 Tage lang gefastet. Er hatte Hunger. Der Text sagt es uns. Er war schwach. Ich denke, viele von uns kennen es, wenn wir fasten. Manchmal fasten wir einen Tag, manchmal zwei Tage. Der ein oder andere vielleicht mal eine Woche. Und wir wissen, dass wir gereizt sein können, wenn wir Hunger haben. 40 Tage hat Jesus gefastet und der Teufel kommt zu ihm an dem Zeitpunkt, wo er am schwächsten ist. Und was fragt, sagt er zu ihm? Wenn du Gottes Sohn bist, und das war Jesus Christus, dann mach diese Steine zu Brot. Jesus könnte das machen, ohne Probleme. Und er könnte essen und satt sein. Der Teufel kommt immer dann, wenn du und ich am schwächsten sind. Jesus widersteht dieser Prüfung. Und dann lesen wir in den Versen 5 bis 7. Dann nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, jetzt zitiert er das Wort Gottes, er wird seinen Engel deinetwegen befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an deinen Stein stoßest. Und hier verführt der Teufel Jesus mit seinem Stand. Du bist doch der Sohn Gottes. Die Bibel, das Alte Testament lehrt, dass die Engel dich beschützen werden. Spring hinab. Und hier müssen wir sehen, der Teufel verführt dich und mich immer wieder mit unserem Stand und sagt, du bist doch ein Kind Gottes. Dann kannst du doch dies und jenes tun. Dann wird dir doch schon nichts passieren. Dir sind doch deine Sünden vergeben. Du kannst doch dies und jene Sünde tun. Du bist doch ein Kind Gottes. Und er verführt uns mit unserem Stand und zeigt uns auf, dass gewisse Dinge in unserem Leben doch gar nicht so schlimm sein sollten, die wir tun. Schließlich heißt es ab Vers 8, wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und das ist auch ein großer Punkt. Der Teufel verführt uns mit dem Reichtum dieser Welt. Und das ist der Punkt, wo du und ich, wo der Mensch am anfälligsten ist. Die Liebe zur Welt, die Liebe zu den Dingen in dieser Welt, die uns so reizvoll erscheinen. Mit diesen Dingen kommt der Teufel und verführt dich und mich. Das Herrliche ist, dass Jesus Christus hier überragend triumphiert hat und keine einzigen Versuchungen widerlegt ist. Und liebe Geschwister, wir müssen wissen, dass Jesus Christus weitaus mehr versucht wurde wie du und ich. Weitaus mehr. Er war heilig und sündlos und er hat die Versuchung auf eine Art und Weise erlebt, wie du und ich sie nicht erleben können, denn wir sind gefallene Geschöpfe, wir kennen es nicht anders. Aber er kannte es anders. Und er hatte gehungert 40 Tage und er hat widerstanden, er hat dem Teufel widerstanden, sodass Vers 11, denn dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Der Teufel hatte keine Chance. Der Teufel musste fliehen, oder wie es ein Autor sagt, der Teufel sah, dass es genauso unmöglich war, Christus zu versuchen, wie die Sonne mit Schneebällen abzuwerfen. Ein wunderbares Beispiel. Es war unmöglich, unseren Herrn Jesus zu Fall zu bringen, dass unser Herr Jesus Christus sündigte. Aber dennoch versucht der Teufel auch dich und mich mit diesen Listen zu versuchen und er schafft es, dich und mich immer wieder zu Fall zu bringen. Und das Resultat ist es, wenn wir zurückgehen in Kolosser 2, dass er die Christen verführt, dass er sie betrügt, dass er sie zu Fall bringt. Der Teufel ist ein Verführer und ein Betrüger und ein Lügner von Anfang an. Und wir haben seine Listen gesehen. Er kommt mit Überredenden, mit listigen Worten. Und Paulus lehrt uns, dass jede Lehre, die nicht aus Gott ist, eine teuflische, eine dämonische Lehre ist, in 1. Timotheus Kapitel 4 ab Vers 1. Wir haben diesen Abschnitt vor einiger Zeit mal gemeinsam betrachtet. Um diesen Gedanken abzuschließen, schaut, was Paulus hier sagt. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden. Wie? Indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Und jetzt schaut mal in Vers 3, wie diese teuflischen, dämonischen Lehren aussehen. Verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Verbieten zu heiraten und Speisen sich zu enthalten? Das sind teuflische, dämonische Lehren? Ja, denn sie lehren Gesetz. Und das ist das Ziel des Teufels, uns wieder unter das Gesetz, unter das Joch der Sünde zu führen, auf das wir nicht mehr aus Glauben gerettet sind, sondern versuchen, unsere Errettung durch Werke zu verbringen. Das sind teuflische, dämonische Lehren. Das ist die List des Teufels. Das ist die List des Teufels, liebe Gemeinde. Er verdreht das Wort Gottes, er sät Zweifel, er verführt und betrügt die Menschen. Was macht Paulus hier? Er sagt, dies sage ich aber. Und führt sie zu Christus und zeigt ihnen, dass alleine durch den Glauben an Jesus Christus hier steht und fällt unser Glaube, unser Heil, unsere Errettung, unsere Ewigkeit. Entweder wir haben Jesus Christus durch den Glauben oder wir haben ihn nicht. Du kannst nicht glauben und Werke tun. Es entspringen gewisse gute Früchte, gute Werke aus deinem Glauben an Jesus Christus, aber du kannst nicht durch deine Werke Christus empfangen. Es geht alleine durch den Glauben. Und das war Paulus sein Ziel. Das war Paulus sein Ziel. Schaut mal, eines der Hauptmerkmale von falschen Lehren, wie sie bei den Kolossern war, ist, dass sie durch überredende Worte die Leute verführen. Und eines der Hauptmerkmale eines treuen Dieners des Evangeliums ist es, durch die Kraft Gottes Menschen zu überführen. Lasst uns hierzu noch 1. Korinther 2 aufschlagen. Dann wollen wir diesen Punkt abschließen. 1. Korinther 2, die Verse 4 bis 5. Dort erklärt Paulus den Kolossern, wie er unter ihnen war, was er getan hat. 1. Korinther 2, ab Vers 4. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit. Wie sonst? Sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Wieso? Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Genau das Gegenteil. Diese falschen Lehrer kamen und haben versucht, durch schmeichelnde, überredende, logische Worte ihre Beute zu verführen, zu überzeugen, zu überreden für ihre Lehre. Paulus sagt, ich war nicht so bei euch. Ich war bei euch und habe das Wort Gottes gepredigt. Und der Heilige Geist war mit seiner Kraft gegenwärtig. Und ihr wurdet überführt von eurer Sünde, damit ihr wisst, dass euer Glaube an Jesus Christus nicht durch meine schönen Worte geschehen ist, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, der unter euch gegenwärtig war. Und das ist der Unterschied zwischen einem falschen Lehrer und zwischen einem treuen Diener des Evangeliums. Wir versuchen hier von dieser Kanzel euch nicht zu überreden für irgendeine Lehre. Wir versuchen das Wort Gottes treu auszulegen, treu zu verkündigen, mit dem Glauben, dass Gottes Wort die Kraft ist, zu überführen und zu bekehren, zu retten und zu heiligen. Natürlich überlegen wir, wir studieren Gottes Wort, man überlegt sich Illustrationen, man versucht, den Text auseinanderzunehmen, um ihn deutlich auszulegen. Natürlich versuche ich euch in gewisser Weise zu überzeugen von dem, was hier drin steht. Aber ich tue das mit dem Glauben, mit der Gewissheit, dass dies die Wahrheit des Evangeliums, dass dies die Wahrheit Gottes ist und dass Gottes Wort, wenn es treu verkündigt wird, alleine die Kraft besitzt, euch zu überführen. Euch zu Christus zu führen, euch zu heiligen, euch zu retten. Und das ist alleine das Werk des Heiligen Geistes. Und genau das tat Paulus auch bei den Kolossen mit diesem Brief. Er hat sie nicht versucht zu überreden, er hat ihnen einfach nur das Evangelium aufgezeigt. Er hat ihnen einfach nur Christus aufgezeigt und hat vertraut, dass der Geist Gottes dies gebrauchen wird, um die Kolosser festzumachen. Wenn du also Zweifel hast, dann renn zu Christus. Wenn du angefochten wirst, wenn du versucht wirst, dann renn zu Christus. Suche Antworten auf deine Fragen alleine bei Jesus Christus. Denn in ihm sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Wenn du Fragen hast, dann laufe nicht zu Psychologen oder zu sonstigen Menschen, auch zu keinem Priester, sondern lauf zu Christus. Lauf zu Christus. Und hoffentlich hast du Älteste, dass wenn du zu ihnen kommst, sie dich zu Christus führen und dich zu Christus hinweisen, so wie Paulus sagt, dass ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen lehren, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Das sollte unser höchstes und größtes Ziel sein. Das ist also der erste Punkt in unserem Kampf für die Gemeinde, die Listen des Teufels zu kennen. Du und ich, wir müssen die Listen des Teufels kennen, die darum bestehen, dass er mit listigen und überredenden Worten seine Beute verführt. Und der zweite Punkt in unserem Kampf für die Gemeinde besteht darin, diese Listen des Teufels auch zu vereiteln. Vereitle die List deines Feindes. Vereitle die List deines Feindes, Vers 5. Hier sagt Paulus, denn wenn ich auch dem Fleisch noch abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, mich freuend und sehend eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Jesus Christus. Paulus gibt uns hier in Vers 5 einen gewissen Einblick, wie er die List seines Feindes vereitelt, was er tut, damit der Feind nicht in die Gemeinde eindringen kann. Wir wollen uns jetzt diesen Vers etwas genauer ansehen und am Ende werden wir sehen, ich hoffe, dass wir das sehen werden, deutlich sehen werden, wie Paulus dies tut. Paulus ist im Gefängnis in Rom, in der Gefangenschaft und von dort aus schreibt er diesen Brief. Und weil er gefangen ist, kann er die Gemeinde nicht besuchen. Er ist körperlich abwesend. Er kann körperlich nicht anwesend sein. Er kann nicht von Angesicht zu den Kolossern reden. Er kann sie nicht warnen von Angesicht zu Angesicht. Er kann sich nicht zusammensetzen mit ihnen, ihnen Fragen stellen, sie unterweisen. Kann er nicht. Alles, was er hat an Informationen, ist von Epaphras. Und jetzt, geleitet, inspiriert und erfüllt durch den Heiligen Geist, schreibt er diesen Brief mit der Hoffnung, dass dieser Brief das auswirkt, was Gott vorhat, nämlich die Gemeinde zu festigen und zu warnen. Er ist also körperlich nicht anwesend, er ist abwesend, aber er ermutigt die Christen und sagt, im Geist bin ich bei euch, so bin ich doch im Geist bei euch. Und dadurch wird ausgedrückt, dass Paulus durch den Heiligen Geist verbunden ist mit den Christen in Kolossee. Der Heilige Geist, der in jedem Einzelnen der gläubigen Kolossee wohnt, wohnt auch in Paulus und dadurch sind sie in gewisser Weise verbunden. Das hat sie verbunden und vereint. Der Heilige Geist, der in jedem Gläubigen wohnt. Aber Paulus war noch in einer etwas effektiveren Weise bei den Kolossern gegenwärtig, nämlich durch diesen Brief, den er geschrieben hat. Paulus wusste, dass dieser Brief, den er hier schreibt, inspiriert ist vom Heiligen Geist. Am Ende von diesem Brief sagt er, schaut hier in Kapitel 4, Vers 16, wenn dieser Brief bei euch gelesen ist, so macht, dass er auch in der Versammlung der Laodizeer gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodizeer lest. Er wusste, das ist Gottes Wort, das ist Gottes Wort an die Gemeinde, das ist Gottes Wort an die Gemeinden in diesem Lykustal, welches sie wieder ausrichtet und korrigiert. Also er wusste, dass er nicht nur verbunden ist mit der Gemeinde durch den Heiligen Geist, sondern dass er in besonderer Art und Weise durch diesen Brief, wenn er dort vorgelesen wird, gegenwärtig ist. Und weil dieser Brief vom Heiligen Geist inspiriert ist, war er in besonderer Weise durch den Geist mit den Christen dort verbunden, mit dem Glauben und der Gewissheit, dass er sie korrigiert und ausrichtet. Durch diese Verbundenheit des Heiligen Geistes. Also obwohl ich körperlich nicht anwesend sein kann, sagt Paulus, bin ich doch durch diesen Brief und den Geist Gottes bei euch und mit euch verbunden. Und mit diesem Brief warnt er sie, will sie festmachen und ausrichten. Aber nicht nur das, liebe Geschwister, sondern er ermutigt sie und ist auch in gewisser Weise hoch erfreut über die Christen und über ihren Zustand dort in Kolossee. Schaut, Paulus sagt hier, so bin ich doch im Geist bei euch, was? Mich freuend und sehend eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Das, was Paulus bei den Kolossern sieht, erzeugt in ihm eine große Freude. Was er sieht im Geist, das, was Epaphras ihm wahrscheinlich erzählt hat, wie die Gemeinde dort lebt, wie ihr Glauben fest ist, das sieht er und das weckt in ihm eine gewisse Freude. Lass uns hier mal etwas, diesen Gedanken etwas verbildlichen. Die meisten, ich denke, jeder von uns war schon öfters mal in einem Restaurant, in den letzten Wochen vielleicht nicht mehr so oft wegen Corona. Aber wir kennen, glaube ich, alle das Gefühl, dass wir dort sitzen und wir sind vielleicht hungrig, warten auf unser Essen unterhalten uns vielleicht mit unserem Gegenüber. Und wenn wir den Kellner herbeilaufen sehen und wir merken, dass er in unsere Richtung kommt mit unserem Essen, fängt an, sich unser Gesicht zu verändern. Wieso? Wir sehen mit unseren Augen, das ist jetzt mein Essen. Darauf habe ich lange gewartet. Und wir freuen uns, nicht wahr? Oder ein anderes Beispiel, der Bräutigam, der hier vorne steht und auf seine Braut wartet, Matze zum Beispiel vor kurzem, steht da, ist natürlich hoch erfreut und wartet auf seine Braut, redet vielleicht noch mit seinen Trauzeugen und man sieht ihm seine Freude im Gesicht. Aber sobald die Braut dort reinläuft, verändert sich sein ganzes Gesicht. Wieso? Weil er sieht etwas, was er davor noch nicht gesehen hat. Er sieht seine Braut und er freut sich. Wir sehen also, das, was wir mit unseren Augen sehen, bewirkt etwas in uns. Und Paulus sagt hier, ich sehe in euch etwas Wunderbares und das bewirkt in mir Freude. Ich sehe in euch Ordnung und Festigkeit und das bewirkt in mir Freude. Das ist, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Eure Ordnung und eure Festigkeit bereiten mir Freude. Und dieses Wort Ordnung kommt im Neuen Testament äußerst selten vor. In der griechischen Sprache wurde dieses Wort immer wieder für in einem militärischen Kontext verwendet. Und damit wird die Disziplin beschrieben, dieses Wort Ordnung, die erforderlich ist, um Truppen an der Front aufzustellen. Im Krieg, dort muss Ordnung, Disziplin bei den Truppen sein, damit sie gut aufgestellt sind, damit sie gegen den Feind ankämpfen können. Einige Theologen, einige Ausleger sagen, dass dies hier gemeint sein kann. Viele sagen, das ist nur Spekulation, sei mal dahingestellt. Aber der Gedanke, den Paulus hier aufgreift, der könnte doch zusammenpassen, weil wir in einem Kampf stehen zwischen der unsichtbaren Welt, zwischen dem Teufel, zwischen unserem Feind. Kann Paulus hier durchaus damit sagen, ich freue mich zu sehen, dass ihr standhaft seid. Ich freue mich zu sehen, dass ihr eine gute Ordnung habt in der Gemeinde, die worin bestand? In der Festigkeit eures Glaubens an Jesus Christus. Das ist das Allerwichtigste. Sie sind gut aufgestellt. Sie sind gut gewappnet gegen die Angriffe des Feindes. Wieso? Weil sie einen festen Glauben an Jesus Christus haben. Der Glaube besteht darin, an alles zu glauben, was im Evangelium steht. An alles zu glauben, was das Evangelium von Jesus Christus ist. Dass Gott der gute Schöpfer ist, alles wunderbar geschaffen hat, den Menschen seinem Ebenbild geschaffen hat, der Mensch das Gesetz Gottes übertreten hat und seitdem gänzlich ausgesperrt ist von der Gemeinschaft mit Gott, wie wir bereits gesehen haben in Kapitel 1, Vers 21. Aber dass Jesus Christus, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters war, auf diese Erde kam, um am Kreuz für deine und meine Sünde zu sterben, nach 3 Tagen aufzuerstehen und in den Himmel gefahren ist, sich gesetzt hat zu Rechten seines Vaters und von nun an regiert und der wiederkommen wird, auf diese Erde sichtbar und jeder Mensch wird ihn sehen und der da richten wird Lebende und Tote und am Ende auch den Teufel und seine Dämonen in den Feuersee werfen wird und sein ewiges, herrliches, vollkommenes Friedensreich, das Reich der Gerechtigkeit aufbauen wird und dort die Seine mit ihm ewig leben und regieren werden. Das ist das Evangelium. Und hier, Paulus sagt, ich freue mich zu sehen, dass ihr daran glaubt, an Jesus Christus. Und das ist eure Standhaftigkeit, das ist eure Ordnung, das ist eure Festigkeit gegen die Angriffe des Teufels, gegen die Angriffe des Feindes. Das heißt, wir sehen hier ganz deutlich, die Sprache von Paulus zeigt uns dies ganz deutlich, dass die Irrlehre von diesen falschen Lehrern noch nicht in die Gemeinde eingedrungen ist. Sie stand lediglich vor der Tür. Mit diesem Brief warnt Paulus die Kolosser vor dieser Gefahr, die aber noch nicht in der Gemeinde selbst drin war. Das zeigt uns dieser Vers ganz deutlich. Wir könnten sagen, dieser Brief ist kein Antibiotikum gegen eine kranke Gemeinde, sondern in gewisser Weise ein Impfstoff, der vorbeugend gegen eine Krankheit geimpft wird. Sie waren nicht krank, er musste ihnen kein Antibiotikum abreichen, aber er hat sie gewarnt, er hat sie geimpft, dass sie immun werden gegen diese Krankheit. Ich hoffe, euch stören diese Ausdrücke jetzt gerade nicht, aber sie verbildlichen doch etwas, was Paulus hier vorhat oder was er hier tut. Paulus kannte also die List des Teufels. Und wie ist er dagegen vorgegangen? Vorbeugend, Geschwister. Vorbeugend. Er hat nicht gewartet, bis die Krankheit ausgebrochen ist und alles infiziert ist und dann versucht, oh Mann, jetzt muss ich schnell versuchen, das irgendwie noch zu retten. Nein, er hat vorbeugend gehandelt. Viele Briefe von Paulus, Galaterbrief, Korintherbrief, dort war der Schaden schon groß und Paulus hat versucht, noch zu retten, was zu retten ist. Hier nicht. Hier greift Paulus vorbeugend ein. Und das ist die Art und Weise, wie auch du und ich die List des Feindes vereiteln sollen. Wenn wir sie kennen, wenn wir sie studiert haben, dann sollten wir nicht warten, bis uns etwas passiert und dann versuchen, uns irgendwie aufzurappeln oder um Hilfe zu bitten, sondern vorbeugend dagegen anzukämpfen. Zu wissen, was ist die List des Teufels? Zu wissen, wo ist meine Schwachstelle? Zu wissen, wo kann er mich angreifen? Und vorbeugend dagegen anzukämpfen. Auch für uns als Gemeinde. Wie können wir vorbeugend gegen die List des Teufels vorgehen, der draußen umherläuft wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, indem wir eine gesunde Lehre haben, eine biblische Theologie, eine christuszentrierte Verkündigung. Das, was Paulus hier tut. Immer auf Christus hindeuten, auf sein vollkommenes Werk, auf sein vollkommenes Opfer. Ihn zu verkündigen, eine gesunde Lehre zu haben. Davor fürchtet sich der Teufel am meisten, liebe Geschwister, wenn Christus groß gemacht wird. Und darüber freut sich Gott am meisten, denn dafür hat er seinen Heiligen Geist gesendet, damit er Christus groß mache. Wir sehen also, es ist absolut notwendig, dass du und ich die List des Feindes kennen, damit wir vorbeugend die List des Feindes bekämpfen können. Wir müssen sie kennen, damit wir sie vorbeugend bekämpfen können. Und ich möchte abschließend ganz kurz auf 5 hilfreiche Strategien eingehen, wie du vorbeugend kämpfen kannst gegen den Feind. Das erste ist, denke über deine Schwachstellen nach und schreibe sie auf. Denke wirklich, nimm dir Zeit. Heute Abend, setz dich hin und denk über deine Schwachstellen nach. Wo bist du am angreifbarsten? Wo bist du am gereiztesten? Wo bist du vielleicht ungeduldig? Wo bist du am schwächsten? Wo ist der wunde Punkt, wo der Teufel mich immer wieder und immer wieder und immer wieder zu Fall bringt und ich komme immer wieder mit derselben Sache zu Gott? Diese Sache, schreibe sie auf. Schreibe sie auf eine Liste, schreibe sie auf einen Zettel auf, der in deiner Bibel liegt, und bete dafür als zweites. Bete für diese Dinge regelmäßig. Wir fragen uns immer wieder, wieso falle ich immer mit derselben Sache? Naja, vielleicht, weil wir so oft diese Sache vergessen und wir erst an diese Sache erinnert werden, wenn wir schon gefallen sind. Aber wenn wir sie aufschreiben und in unserem täglichen Gebet erwähnen vor Gott, dann machen wir uns bewusst, dass wir schwach sind. Wir machen uns bewusst, dass wir abhängig sind. Und wir bitten Gott, dass er uns beisteht, gegen diese Listen anzukämpfen. Und wir müssen auch daran denken, liebe Geschwister, die größte Schwachstelle bei dir und mir, wo uns der Teufel angreifen kann, ist zugleich für Gott die größte Möglichkeit, um uns zu verändern und zu heiligen, nicht wahr? Für den Teufel ist es eine Möglichkeit, uns anzugreifen, aber für Gott ist es die Möglichkeit, um dich und mich zu verändern und zu heiligen. Und das ist Gottes Ziel. Als drittes, bekenne diese Schwachheiten, die du aufgeschrieben hast, die du siehst, anderen Menschen, vertrauten Personen, Ehemann, Ehefrau, guten Freund, Bruder, Schwester, bekenne sie und betet gemeinsam dafür, dass sie gemeinsam diesen Kampf vorbeugend gegen den Teufel kämpfen könnt. Viertens, lese Bücher, die dir in diesem Kampf helfen können. Lese Bücher, ich möchte 2 Stück vorstellen, die wirksam sein können. Das erste habe ich heute schon zu Beginn zitiert, Wirksame Maßnahmen gegen Satans Hinterlist von Thomas Brooks. Und hier geht er ganz, ganz stark darauf ein, er wiederholt sich sehr oft, für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen schwer zu lesen, aber sehr hilfreich, wie der Teufel, welche Listen er hat und wie wir dagegen ankämpfen können. Das zweite Buch ist von John Owen, von der Abtötung der Sünde. Und hier geht er stark darauf ein, wie wir effektiv die Sünde abtöten können. Wie wir im Kampf um die Heiligung wirklich Erfolg haben können. Diese zwei Bücher, es gibt weitaus mehr Bücher, diese wollte ich empfehlen. Lest Bücher im Kampf gegen die Sünde und gegen den Teufel. Und als fünftes und wahrscheinlich wichtigster Punkt abschließend, schau auf Jesus Christus, der weitaus mehr versucht wurde wie du und ich, der aber in allem triumphierend widerstanden hat. Und darüber hinaus, er hat nicht nur den Versuchungen des Teufels widerstanden, er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er hat deinen, meinen Widersacher besiegt. Der Teufel hat keine Macht mehr über dich und mich. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann stehst du auf der Siegerseite, dann stehst du bei dem Triumph des Lammes. Schaut, was Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 14 und 15. Als er, also Jesus, ausgetilgt hat, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, wie? Indem er sie an das Kreuz nagelte, als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte. Stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt, durch das Kreuz. Er hat den Teufel und seine Gefolgschaft besiegt. Der brüllende Löwe brüllt zwar noch, aber er ist ein toter Löwe. Er hat nicht mehr viel Zeit. Christus hat ihn besiegt. Und auf ihn zu schauen, auch wenn wir gefallen sind, auch wenn wir entmutigt sind, auf ihn zu schauen, er ist unser Fürsprecher. An ihn glauben wir, durch ihn sind wir gerechtfertigt. Er liebt uns. Und er kämpft für uns, mit uns. Und er hat den Kampf schon gewonnen. Nun, ich hoffe sehr, dass diese Betrachtung, diese zwei Verse uns ermutigt haben, unseren Feind zu kennen, in gewisser Weise die Listen von ihm zu studieren, damit wir effektiv als Gemeinde, aber auch persönlich gegen ihn ankämpfen können und Siege davontragen können und ein freudiges, ermutigendes Christenleben leben können. Amen.